Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Ich habe Philipp letztens mal gefragt, ob er sich an den Hautfarbenstift im Kindergarten oder in der Grundschule erinnern kann. Das war bei den Buntstiften der Stift, der unserer Hautfarbe am nächsten kam und den man deshalb brauchte, um Leute zu malen. Ja, unserer und Leute, da geht's schon los. Konnte er nicht, aber ich glaube ernsthaft, der hat einfach nicht gemalt, sondern ausschließlich Fußball gespielt und Mädchen an den Zöpfen gezogen. Also ich weiß noch ganz genau, dass diesen Hautfarbenstift immer jemand anderes gerade hatte. Und klar, alle haben ja ständig Leute gemalt. Und womit sonst sollte man denn die Haut malen? Ha? Und wenn ihn niemand anders hatte, dann hatte das auch einen Grund, so wie bei Oskar.
Sag mal, Großer, ihr malt doch in der Kita auch immer Menschen aus, ne? Habt ihr so eine Hautfarbenstifte?
Nein, ich finde Stifte malen da nicht so gut.
Nee. Aber was für Hautfarben gibt es denn?
Ich habe mir nicht alle gemerkt.
Nee, ich meine auf der Welt. Wie können denn Menschen aussehen? Wir haben eine weiße Hautfarbe, ne?
Nein.
Nee, was haben wir?
Das ist, glaube ich, so weiß-rosa.
Ich komme drauf, weil ich kürzlich in einem Laden im Schaufenster ein ganzes Set Hautfarbenstifte gesehen habe. Ja, so ein ganzes Set. Also nicht nur diese komisch fahl blass rosa Flamingo beige Farbe, um die wir uns früher gestritten haben, wenn wir Mama oder Papa malen wollten, sondern ein ganzes Set. 12 Stifte, 12 Schattierungen. Von wirklich dunkel bis zu Philipps Gesicht, wenn der SC Freiburg verliert. Die Stifte, die sind eine Idee der Kampagne So bunt ist Deutschland. Ausgedacht hat sie sich die Online-Community Go Volunteer. Die Kampagne gegen diesen einen alten Hautfarbenstift, die wurde übrigens 2017 ins Leben gerufen. 2017, vor 3 Jahren. Also nicht in den 80ern, als Philipp ihn offenbar nicht benutzt hat. Nicht in den 90ern, als ich in den Kindergarten ging. Nein, 2017. Vorher gab es in den allermeisten Kindergärten nur einen Stift, den man mit Hautfarbenstift bezeichnet hat. Also eben diese komisch fahl-blass-rosa Flamingo-beige-Farbe. Für Menschen mit einer anderen Hautfarbe als die britischer Touristen im Sommerurlaub gab es also in Deutschland bis vor 3 Jahren keinen eigenen Hautfarbenstift. Und am 25. Mai 2020 wurde der Afroamerikaner George Floyd auf einer Straße in Minneapolis in den USA von einem Polizisten getötet, der ihm das Knie 8,5 Minuten in den Nacken drückte, bis George Floyd tot war. Das zweite ist ein Ereignis, das die USA seit mehr als 2 Wochen nachhaltig erschüttert und weltweit Empörung und Proteste hervorgerufen hat. Das erste sind ein paar Buntstifte. Zugegeben, das sind Dinge, die nicht dieselbe Dimension haben. Und wer das erste mit dem zweiten in Zusammenhang bringt, der läuft Gefahr, dadurch Kopfschütteln, Ablehnung oder gar Empörung und Gelächter zu provozieren. Und doch ist das eine Assoziation, die wir hatten, als wir darüber nachdachten, was der Tod von George Floyd mit unserem Leben in Deutschland des Jahres 2020 zu tun hat. Oder mit der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen und welche Werte und Weltanschauungen wir ihnen mit auf den Weg geben wollen. Aber der Reihe nach. Derek Chauvin, der Polizist, dessen Knie George Floyd die Luft abschnürte, ist in seiner Karriere 18 Mal zuvor wegen unangebrachtem Verhalten aufgefallen. Meist wegen abfälliger Sprache oder verbaler Übergriffe im Dienst, aber auch wegen dreifachem Schusswaffengebrauch. Alle Anschuldigungen wurden feingelassen. Der Besitzer eines Nachtclubs, für den Chauvin nebenbei als Sicherheitsmann gearbeitet hat, beschreibt sein Verhalten gegenüber der meist afroamerikanischen Klientel des Clubs als aggressiv. Ja, aber Derek Chauvin war nicht als Rassist bekannt, nach heutigem Stand der Dinge. Und dennoch machte Jacob Frey, der Bürgermeister von Minnesota, schon unmittelbar nach dem Tod des 46-jährigen Unbewaffneten klar, es darf keine Todesstrafe sein, schwarz zu sein. Der Rassismus, der George Floyd getötet hat, trug keine Kutte des Ku Klux Klan und kein Hakenkreuz auf dem Oberarm. Er grölte auch keine White Supremacy-Parolen und nach allem, was wir im Moment wissen, benutzte er nicht das N-Wort. Er hatte nicht das Gesicht, das wir normalerweise vor Augen haben, wenn wir an Rassismus denken. Dennoch sind seit dem Tod von George Floyd weltweit 100.000 auf die Straßen gegangen und haben gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Für die gezeigte Solidarität gab es viel Anerkennung. Gewaltausbrüche und Plünderungen im Umfeld wurden dagegen scharf kritisiert. Ebenso wie das Ignorieren aller Corona-Abstandsregelungen. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie demonstrierten, manche ohne es genau zu wissen, nicht gegen die übliche Fratze des Rassismus, nicht gegen einzelne Rassisten oder singuläre rassistische Gruppen. Inspiriert und gleichermaßen aufgefordert von vielen Aktivisten, im positiven Sinne, zeigten sie ihre Ablehnung gegenüber dem, was Kiana Mariah Ross, Professorin für afroamerikanische Studien, in der New York Times Anti-Blackness nennt. Es ist ihre Umschreibung für strukturellen Rassismus einer Gesellschaft, die bis heute unfähig ist, die Menschlichkeit der POCs, der Persons of Color, innerhalb ihrer Gesellschaft voll anzuerkennen. Schwarz zu sein wird der Forscherin zufolge, bewusst oder unbewusst, nach wie vor im Kontext von Sklaverei und Rechtslosigkeit gesehen und innerhalb eines Rasters, in dem Weisheit gleichgesetzt ist mit Überlegenheit. Professorin Ross geht so weit zu sagen, dass weite Teile der US-Gesellschaft Schwarze nach wie vor verdinglichen. Wie auch immer man zu dieser These steht, man braucht nicht viel Fantasie, um in der Art und Weise, mit der Derek Chauvin den bereits gefesselten George Floyd buchstäblich in den Boden drückt, eine Verdinglichung zu sehen. Chauvin hält etwas fest, unter Kontrolle, und er ignoriert völlig, dass dieses S spricht, ruft, klagt. »I can't breathe«, stößt Floyd immer wieder hervor, bevor er das Bewusstsein verliert. »Ich kann nicht atmen.« Zuletzt ruft er ein einziges Mal »Mama«. Jemanden zu ignorieren, der in Todesangst nach seiner Mutter ruft. Kann man Entmenschlichung besser umschreiben? »I can't breathe«, »Ich kann nicht atmen«, ist zur Catchphrase des Protests gegen diese Anti-Blackness geworden, gegen den strukturellen Rassismus. Struktureller Rassismus schließt Persons of Color aus. Er verbaut ihnen berufliche Aufstiegschancen, den Zugang zu mehr und besserer Bildung, benachteiligt sie auf dem Wohnungsmarkt, bei der Vergabe von Krediten durch Banken. Er ist eine Einbahnstraße in Richtung Billiglohnsektor, Arbeitslosigkeit, ja sogar Armut und Kriminalität, von der nur ganz wenige schmale und beschwerliche Schleichwege herunterführen. Und er sorgt immer wieder dafür, dass Schwarze, die mit der Polizei in Kontakt oder Konflikt geraten, sich in weit größerer Gefahr befinden als Weiße. Es gibt ein Regelwerk innerhalb der schwarzen Community, wie man sich im Fall einer Polizeikontrolle verhalten soll. Es umfasst 10 Regeln, die wir jetzt kurz vorlesen wollen, verbunden mit der Frage, wie viele davon beachtet ihr bewusst und zu eurer eigenen Sicherheit während einer Polizeikontrolle in Deutschland? Also, erstens: Sei höflich und respektvoll, halte den Mund. Zweitens, behalte im Gedächtnis, dass du sicher nach Hause willst. Wenn du deine Rechte verletzt siehst, hast du das Recht, dich bei den Justizbehörden zu beschweren. Drittens, egal was passiert, streite nicht mit den Beamten. Viertens, sei dir stets bewusst, dass alles, was du tust und sagst, vor Gericht gegen dich verwendet wird. Fünftens, lass deine Hände dort, wo sie für die Polizisten jederzeit sichtbar sind. Sechstens, vermeide jeden körperlichen Kontakt mit dem Beamten, mach keine hastigen Bewegungen und steck die Hände niemals in die Tasche. Siebtens, renn nicht weg, auch wenn du Angst hast. Achtens, selbst wenn du dich unschuldig fühlst, widersetze dich nicht. Neuntens, sprich nicht über den Vorfall, bevor du einen Anwalt zu Rate ziehen konntest. Zehntens, bleibe ruhig und kontrolliert. Beachte deine Wortwahl, deine Körpersprache und deine Emotionen. Also, wir können für uns sagen, uns ist keine einzige dieser Regelungen bewusst und dennoch fühlen wir uns im Kontakt mit der Polizei absolut sicher. Das Regelwerk ist aber die Lebenswirklichkeit für weite Teile der nicht weißen Bevölkerung der USA. Der Kontakt mit der Polizei ist etwas, das potenziell so gefährlich ist, dass strenge Verhaltensmaßnahmen einzuhalten sind, um des eigenen Überlebens willen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass viele Polizisten in den USA im Kontakt mit Schwarzen vorsichtiger sind und eher mit einer körperlichen oder gar bewaffneten Auseinandersetzung rechnen, als wenn sie Weiße kontrollieren. Warum ist das so? Ein Blick in die Kriminalitätsstatistiken hilft weiter. 1.500 von 100.000 schwarzen Amerikanern werden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Anteil ist doppelt so groß wie bei den Weißen. Rassisten führen diese Tatsache auf ethnische oder gar genetische Gründe zurück. Tatsächlich sind wohl eher Armut, der fehlende Zugang zu guter Bildung und die Sozialisation in gefährlicheren Wohngegenden ursächlich. Mehr als die Hälfte der schwarzen Kinder wächst nicht mit Vater und Mutter auf. Die Gefahr für schwarze Jugendliche, mit Drogen, Waffen und Gangkriminalität in Berührung zu kommen, ist 14-mal größer als bei weißen Jugendlichen. Struktureller Rassismus befördert solche prekären Bedingungen. Er macht die Gesellschaft undurchlässig für Menschen mit unterschiedlich ethnischen Hintergründen. Er manifestiert Parallelgesellschaften, die einander fremd bleiben. Um das zu beobachten, muss man nicht in die USA sehen. Oskars Kita-Gruppe besteht aus 11 Kindern. Ratet, wie viele Kinder sich selbst mit dem komisch fahl blass rosa flamingo beige farbenen Hautstift malen würden. Genau, 11. Alle. Mitten in Berlin, diesem angeblichen Schmelztiegel. Und unsere Kita ist beileibe kein Hort des Rassismus. Sie liegt aber in einem Bezirk, den sich nicht mehr viele leisten können. Die Freundin meines Bruders kommt aus Weißrussland. In unserem Freundeskreis befindet sich exakt ein gebürtiger Afroamerikaner. Im Fahrstuhl unseres Mehrfamilienhauses treffen wir manchmal einen irischen Musiker. Der ist quasi der Exot im Haus. Schräg unter uns lebt eine Französin mit ihrem deutschen Mann und ihren Kindern. Im Nebengebäude zieht gerade eine Finnin aus. Und ja, in einer Wohnung lebt eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Wir grüßen sie freundlich, die kleinste Tochter hüpft manchmal im Trampolin mit Lilly zusammen. Aber wir kennen sie eigentlich kaum. Der Mitspieler in Philipps Handballmannschaft, der stammt aus Kroatien, klingt aber wie ein Rheinländer. Das ist die gesellschaftliche Durchlässigkeit, die wir so erleben. Wollten wir heute privat mit jemandem über rassistische Erfahrungen sprechen, wir wüssten erstmal gar nicht, wen wir anrufen sollten. Natürlich werden auch in Deutschland Schwarze mit dem N-Wort beschimpft. Müssen sich Asiaten für den Ausbruch des Coronavirus rechtfertigen, wird bei einer Einbruchserie im Viertel auf das Roma-Lager am Rand gezeigt. Das gestohlene Fahrrad ist natürlich längst in Polen. Jeder Araber gehört zu einem Clan. Beim Vietnamesen gibt es lecker Reis und unter der Theke billig Kippen. Und der Russe, der säuft. Das alles sind astreine Rassismen, aber kaum jemand von uns woken, weltoffenen Großstadtmenschen benutzt sie. Wenn uns und unserer Gesellschaft also Rassismus zugeschrieben wird, dann reagieren wir auf diesen Vorwurf genervt oder empört, weil wir nie das N-Wort sagen würden oder andere Hautfarben nicht so stereotypisieren. Und deshalb sagen wir voller Überzeugung, nein, ich bin kein Rassist. Und ganz schnell stecken wir in einer Diskussion, wo wir als weiße Menschen anderer Hautfarbe die Definition von Rassismus erklären. Und genau da biegen viele Rassismusdebatten falsch ab. Die deutsche Autorin und Moderatorin Shari Reeves vergleicht Rassismus mit einer Schwangerschaft. Wer noch nicht schwanger war, kann nicht beschreiben, was Schwangersein wirklich ist. Das gilt auch für Rassismus, sagt sie. Wer nicht rassistisch angegangen wurde, kann das Gefühl nicht beurteilen. Und wenn Menschen anderer Hautfarbe heute über Rassismus sprechen wollen, auch und gerade nach dem Tod von George Floyd, dann wollen sie uns nicht als Mitglieder des Ku Klux Klans überführen. Es geht nicht primär darum, Menschen als Rassisten zu identifizieren. Es geht darum, uns, die wir Rassismus nie selbst erfahren und verspürt haben, zu verdeutlichen, wie er erlebt und verspürt wird. Menschen anderer Hautfarbe wollen davon erzählen, wie sie Wohnungen nicht bekamen, wie ihre Kinder nicht zum Geburtstag eingeladen wurden, wie man sie immer wieder fragte, wo sie herkommen, obwohl sie doch aus Freiburg, Frankfurt oder Berlin-Lichtenberg sind, wie man ihnen nicht glaubte, dass sie Akademiker sind, woher sie so gut Deutsch können, dass man sich von ihrer Exotik angezogen fühlt, dass es ja klar ist, dass sie so gut tanzen können und dass sie sicher gut in Leichtathletik waren oder im Rechnen. Der Tod von George Floyd, der auf den Straßen von Minnesota nicht mehr atmen konnte, nach seiner Mutter rief und mit einem Knie im Nacken starb, scheint die Dinge verändert zu haben. Die Zahl derer, die über Rassismus sprechen wollen, steigt. Aber wie macht man das am besten mit Kindern? Wie spricht man darüber? Ich habe letztens mal wieder das Buch vom hässlichen Entlein rausgeholt, das keiner haben will und das ausgelacht wird, nur weil es anders aussieht.
Aber Oskar, erzähl mal, warum die Tiere so böse zu dem Entlein, oder?
Entlein ist
Entlein. Warum sind die böse?
Weil die Mama dachte, das ist ein hässliches Entlein. Also, das ist eine Ente, die ganz hässlich aussieht, aber es war ein Schwan.
Aber muss man zu jemandem so böse sein, nur weil er anders aussieht?
Nein, eigentlich nicht. Also, bei Menschen macht man es auch nicht. Manche Leute denken doch, wenn einer ein anderes Gesicht hat, zum Beispiel schwarz, ich meine braun, dann sagt er so, hey, du siehst ganz anders aus, weg mit dir.
Und ist das okay?
Nein.
Und warum ist das nicht okay?
Weil das böse ist und blöd. Und dann sind die Menschen traurig.
Und die, die traurig sind und die es traurig macht, die wollen jetzt darüber sprechen. Und die Lautstärke, in der sie es tun, die steigt auch. Und es steigt die Zahl derer, die sich bereit erklären, zuhören zu wollen. Die sich mit Rassismus auch in ihrem eigenen Lebensbereich auseinandersetzen wollen. Die sich selbst fragen, wo beobachte ich strukturellen Rassismus, auch wenn ich ihn nicht erfahre. Die sich auf diese Beobachtung einlassen. Wir als Berliner Journalisten, als im beschaulichen linksgrünen Berlin-Friedrichshain lebende Eltern, die ihren Kiez eigentlich für den am wenigsten rassistischen Ort der Welt halten, wir sind mitgemeint. Dass wir geglaubt haben, das alles habe nichts mit uns zu tun, war nicht richtig. Wir wollen und wir werden uns diese Geschichten anhören, die Menschen anderer Hautfarbe zu erzählen haben, ohne uns sofort zu rechtfertigen und angegriffen zu fühlen, ohne zu relativieren. Struktureller Rassismus beginnt im Alltag. Ja, auch mit einem simplen, fahlblass-rosa flamingo-beigefarbenen Hautfarbenstift. Unsere kleine Welt, unser Podcast-Diary. Zu sehen und liken sind wir auf Instagram unserekleinewelt.podcast. Zu hören bekommt ihr uns alle zwei Wochen immer weltaktuell.